Kilian, ich muss dich natürlich ganz am Anfang als erstes fragen, wo warst du gestern bei diesem monumentalen Erlebnis der, ich will fast sagen, Wintersonnenwende nicht, sondern der Eclipse?
Also, du hast dir ja die Mühe gemacht, weit wegzufahren, um sie weniger gut zu sehen. Ich glaube, in Lissabon hättest du sie super gesehen. Du bist zu uns gekommen, um die etwas schlechtere Version anzugucken. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Ich war auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Das ist ja so ein großer verlassener Flughafen, wo früher die Rosinenbomber gelandet sind. Und das war deswegen sehr geil, weil da so viele andere Menschen einfach waren, die das so angeguckt haben. Es war so ein krasses Event. Also, schwer zu sagen, wie viele Menschen da waren. Wahrscheinlich 100.000 Stück auf dem ganzen Flughafen. So unfassbar voll.
So wie bei der WM quasi. Es war so ein Public Viewing, nur
Ja.
im Universum.
Ja. Ich fand's auch irgendwie cool, dass so viele Menschen zusammenkommen, um so ein Ereignis zu sehen, was dann zugegebenermaßen sich, glaube ich, jeder ein bisschen spektakulärer vorgestellt hat, als es war.
Ich meine, man hat ja spektakuläre Aufnahmen auf jeden Fall gesehen. Die habe ich leider auch nicht gesehen. Ich habe hier mit meinem iPhone 17 Pro durch die Bäume rangezoomt und dunkel gestellt, um es dann auch wirklich sehen zu können. Hattest du so eine Brille auf, oder wie?
Ich hatte so eine Brille auf. Ich bin auch auf volles Risiko gegangen. Die waren ja überall ausverkauft. In Berlin gab es ja ganz viele Orte, die gesagt haben, wir haben noch welche. Die Optiker hatten alle Schilder draußen hängen mit, wir haben keine mehr, hören Sie auf reinzukommen. Jeder Laden war ausverkauft, kein Späti hatte sie. Ich war so, okay, Mist, bei Amazon kommen sie nicht mehr rechtzeitig an. Was mache ich denn jetzt? Und ich will sowas auch nicht online kaufen. Und dann habe ich
Du hast
einfach
dir
darauf
selber so eine Box
vertraut,
gebaut.
nee, habe ich einfach darauf vertraut, dass irgendjemand in Berlin die Dinge auf der Straße schon verkaufen wird, wenn es dann soweit ist. Und so war es natürlich. Zwei Mädels standen auf, die saßen direkt vor uns mit so einem Karton mit 100 Brillen. Ich direkt, los, 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 wir brauchen eine Brille. Und dann hatten wir alle eine Brille. Und ein weiteres Mal hat mich Berlin da nicht enttäuscht, sondern es war klar, dass irgendjemand daraus Profit schlagen will und da bin ich dann gerne am Start.
Du hättest natürlich auch mit deinem Google Pixel, wie viel Pro das
11
aufnehmen können?
Pro. Aber
11 Pro.
auch nicht ohne für Kamerasensoren, ne? Also ist jetzt nicht super schlau gewesen. Also, ich glaube, heute haben viele einen Augenarzttermin. Viele Leute haben, glaube ich, reingeguckt. Und weil da waren auch viele Kinder und so anwesend. Und ich weiß jetzt nicht, ob die das dann so 100% checken in dem Moment. Und viele Menschen haben das versucht zu fotografieren. Und ich fand eigentlich noch cooler als. Also ich habe gar nicht versucht, das zu fotografieren, ehrlich gesagt. Ich dachte mir, irgendjemand hat ein gutes Bild gemacht. Ich muss nicht auch noch ein Bild machen. Was ich fotografiert habe, ist, wie die Leute versuchen, es anzugucken. Das war so witzig. Das war so richtig Street Photography, weil was die Leute sich da zusammengebaut haben, um das zu sehen. Neben uns stand so eine Frau, die hatte zwei so Pappzettel. In einen hatte sie so ein Loch reingerissen, hat sie immer versucht, mit dem einen Pappzettel auf dem anderen Pappzettel zu sehen, ob es passiert. So funktioniert Licht nicht, liebe Frau. Sie dachte die ganze Zeit, das passiert noch nicht, obwohl es schon voll im Gang war. Dann habe ich ihr meine Brille ausgeliehen und dann hat sie fast geweint vor Freude, als sie gesehen hat, das passiert ja schon die ganze Zeit. Andere hatten so Chipstüten oder CDs oder so diese Rettungsfolie dabei und dann versucht damit durchzugucken. Die Leute haben echt alles mitgebracht, nur nicht die Brille.
Ja, ist schön. Schönes Public Viewing der Finsternis, der Sonnenfinsternis. Aber ich wollte eigentlich gerade, habe ich versucht, mit eine elegante Überleitung zu schaffen. Du bist aber einfach
Nee, ich
wieder
bin
auf die
drüber weggerannt. Ich hatte
Sonnenfinsternis.
noch zu viel zu erzählen.
Ja, erzähl weiter. Was noch bei der Sonnenfinsternis passiert?
Ja, ich habe da ein bisschen das Google Pixel 11 Pro tatsächlich gefilmt, weil das Licht war so schön, als die Sonne weg war. Das war so cooles Licht irgendwie. Ja, nee, Google hat das Google Pixel 11 Pro vorgestellt. Vielen Dank für die Überleitung. Und das ist diese Woche passiert. Jetzt darf ich auch über alles reden. Ich darf sogar hochhalten. Ich darf nur noch nicht sagen, wie die Akkulaufzeit in die Kamera ist. Aber hier ist es, Leute.
Ja, ich
Und.
habe es ja gesehen. Ist ja nicht nur das Google Pixel 11 Pro rausgekommen, sondern auch noch die Standardmodelle, wenn ich es richtig sehe, noch Uhren und so weiter. Vielleicht kannst du ja mal für alle nicht Android-Jünger einen Überblick geben. Warum sollten wir uns was von Google kaufen oder zumindest anschauen?
Also Google hat die neue Pixel 11 Generation vorgestellt, inklusive dem normalen Pixel 11. Das ist ihr normales Smartphone. Dann das Pro. Dann gibt es das Pro auch in einer größeren Größe, das Pro XL. Und dann gibt es noch das Pixel 11 Pro Fold. Das ist ein faltbares Gerät. Und dann gibt es noch die neue Pixel Watch 5. also ihre Smartwatch, die gibt es auch in zwei Größen, ein Ultramodell gibt es bei Google nicht. Und dann haben sie noch die Pixel Tags vorgestellt, also sowas wie die Galaxy Tags, Tiles, Air Tags, so ein Produkt. Ziemlich spät, also Jahre nachdem das alle anderen vorgestellt haben bei Google, so, ja, wir haben es jetzt auch, fand ich irgendwie weird. Hörer von diesem Podcast wissen ja auch, dass ich gar nicht so ein riesen Fan von solchen Tags bin. Also mal schauen, wie die sind, aber ich nehme an, ja, halt wie AirTags, ne? Nur halt mit Google.
Sind die denn geöffnet auch für andere? Oder ist es nur im Google-Universum?
Also es ist bei allen Android-Geräten, also alle Android-Hersteller auf der ganzen Welt.
Und ich kann das nicht, oder was?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt mich nicht informiert, wie die iOS-Kompatibilität ist. Aber ich nehme an, das wird aber ähnlich sein, dass du auch ein Pop-up kriegst, wenn dir einer folgt. Weil das ist ja bei den AirTags auch so unter Android.
Dann wäre nochmal spannend. Kann ja vielleicht die EU auch nochmal einschreiten. Ich habe gesehen, also für mich ist das ja schön, so ein das Event zu schauen. Ich habe auch dein Video dazu geschaut, weil ich mir gedacht habe, es ist irgendwie toll. Ich kriege eigentlich mal mit, wie Zuschauer, die meine Videos schauen, die sich nicht so gut auskennen, wahrnehmen, was jetzt vorgestellt wurde. Für mich ist hängen geblieben, sage ich mal, dass es, glaube ich, bei dem normalen Modell irgend so eine krasse Farbe gibt, die irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was, wie man den Ton nennt, aber
Hibiskus,
die ist so.
Hibiskus nennt ihn Google, aber ist einfach unfassbar pink, ne? So richtig fast Telekom.
Die gehen ja einen ähnlichen Weg auch, sage ich mal, wie Apple, dass die normalen Modelle ein bisschen knalligere Farben haben und die Pros so ein bisschen gedeckter sind, ne?
Ja, also Google hatte schon immer sehr, sehr farbenfrohe Smartphones. Irgendwann gab es dann halt mal den Wechsel, dass es normale und Pro-Geräte gibt. Die Pro-Geräte haben einen funkelnden Rahmen und so ein bisschen pastelligere Farbtöne und sehen so ein bisschen luxuriöser aus. Und die normalen Modelle haben immer einen matten Rahmen, aber eine glänzende Rückseite, was ich hasse. Also eine glänzende Rückseite, ich finde, da sollten die auf jeden Fall mal auf matt gehen. Und was aber besonders cool ist dieses Jahr, finde ich, nicht nur wurde der Kamerasensor deutlich größer, das Kameraelement wurde auch halb so dick. Und das ist echt, es steht sehr wenig
hervor. Das fand ich auch krass. Das war mein zweites Ding, wo ich gedacht habe, als ich das bei dir auf dem Tisch da habe liegen lassen, beide Modelle, dachte ich, das ist geil. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Weiterentwicklung in der Zeit, wo Kameras immer so extrem rausstehen.
Ja.
Habe ich gedacht, das ist ein geiler Move.
Voll. Also das habe ich auch nicht kommen sehen irgendwie. Und das ist, also das eben, man sieht immer nur, wie sie immer größer werden. Das ist schön mal zu sehen, wie sie auch kleiner werden. Das ist ja irgendwie auch technische Weiterentwicklung, dass man es schafft, die Technik auf kleineren Raum zu packen. Und eben der Sensor ist größer geworden. Also da bin ich auch gespannt, mir das anzugucken. Könnte sein, dass die Lücke bei den Kameras dieses Jahr kleiner geworden ist zwischen den Geräten. Weil die Lücke ist auf jeden Fall kleiner geworden, was den RAM angeht. Das ist ja so das große Thema bei den Smartphones. Google hat jetzt 2 oder 3 Jahre sogar immer 16 GB RAM verbaut in den Pro-Modellen. Das war immer sehr, sehr viel, sehr, sehr großzügig. Das macht eigentlich kaum ein anderer Hersteller, nur so Hersteller wie Oppo bei ihren Ultra- und Pro-Smartphones aus China, die halt super krass ausgestattet sind. Aber Google hat es immer gemacht. Und jetzt dieses Jahr mit der RAM-Shortage, die sie selbst ja auch ein bisschen zu verantworten haben, muss man sagen, war RAM einfach zu teuer und dann sind sie auf 12 GB runtergegangen bei den Pro-Geräten. Es sei denn, du kaufst mehr Speicher. Ab 512 GB Speicher hast du dann wieder 16 GB RAM. Also die Option besteht zumindest. Ich finde es eigentlich immer cool, wenn es diese Option gibt. Ich finde auch Apple macht das ja bei den iPads so. Wäre eigentlich cool, wenn sie beim iPhone das auch so machen würden, wenn du so, sag ich mal, die Möglichkeit hättest, zu sagen, ich hätte gerne das Pro Max mit 16 GB RAM. Also ist jetzt nicht so schlimm, aber es fühlt sich halt komisch an, dass da so eine Sparmaßnahme ergriffen wird.
Ich fand das vor allen Dingen auch interessant, weil du gesagt hast, sie haben gesagt, zu dir gesagt, das ist kein Problem. Wo ich mir so denke, ich fände es halt für den Nutzer irgendwie schön, wenn man dem zeigen könnte, hey, wenn du 12 nimmst, also die kleinere Variante, dann kannst du ein bisschen hier und da merken, dass das nicht funktioniert, damit man eine Entscheidungsgrundlage hat, weil sonst ist es ja wirklich so, dass du dir sagst, das ist ja, man nimmt ja immer das Größere, weil man denkt, okay, dann bin ich sicher, aber man weiß eigentlich gar nicht, ob man das braucht. Und das finde ich bei so einem RAM-Thema, gerade jetzt, dass man sich fragt, warum habt ihr dann vorher die ganze Zeit den großen Speicher verbaut, wenn es jetzt auf einmal easy auch mit 12 geht, angeblich.
Ja.
Das finde ich schwierig, weil die müssten eigentlich ja sagen, hey, wir verbauen jetzt weniger, dass wir haben, keine Ahnung, durch Algorithmen oder whatever es hinbekommen, dass nicht so viel gebraucht wird. Das fände ich als Storytelling zumindest, oder wenn es so wirklich so ist, sehr viel besser, als einfach zu sagen, ja, es ist kein Problem.
Das denke ich mir so, ja, toll. Schlimmer, weil das Schlimmste an allem ist, ich packe mein Testgerät aus. Das hat natürlich mehr Speicher. Und das hat Google noch nie gemacht. Die schicken einem immer das kleinstmögliche Modell. 128 Gigabyte Baseline. Kleiner wird's nicht. Dieses Jahr zum ersten Mal, wo mich interessiert hätte, ob 12 Gigabyte RAM vielleicht ein Nachteil sind, hat, glaube ich, kein einziger Tester 12 Gigabyte RAM bekommen. Und da bin ich so ein bisschen, hoffentlich ist da kein Hund vergraben. Also ich kann noch nichts dazu sagen, aber, und ich konnte jetzt auch nichts testen, weil ich habe ja keine 12 Gigabyte RAM, aber es ist auf jeden Fall komisch.
Wann kommt das denn raus?
Das Gerät, ich glaube nächste Woche oder sowas.
Also da musst du auf jeden Fall nochmal ein Video machen, da musst du es selber bestellen, gern.
Ich muss gucken.
Das fände ich schon ein
tolles Video. Das normale Pixel 11 hat ja denselben Prozessor und 12 GB RAM. Also im Endeffekt ist das praktisch dann gleich, wie das Pro-Modell wäre. Da kann man sich das schon mal angucken.
Aber es ist ein super Video. Ein super Video, wenn, auch wenn du vergleichen
super
kannst.
Super nischiges Video.
Nee, das ist schon gut. Ich finde, das ist, also ob das nur nischig ist oder nicht, wir sollten nie von den Views ausgehen, weil das ist zum Beispiel ein Video, das ist ja für die, um auch Google zu zeigen, hey, es ist, das wird so, weißt du, also.
Ich werde in meinem Review auf jeden Fall drüber reden. Ich werde es auf jeden Fall mit dem normalen Gerät vergleichen, weil das hat, wie gesagt, 12 GB RAM. Und das Pro, was ich jetzt habe, hat 16, somit habe ich beides da. Nur ich habe halt nicht beides im Pro, aber eigentlich egal, weil beide haben ja denselben Prozessor bei Google. Bei Apple ist ja ein Unterschied zwischen dem kleinen iPhone und dem Pro-iPhone in den Prozessoren. Aber das ist beim Pixel genau gleich. Ob du 1.000 € ausgibst für das normale, 1.300 für das Pro oder sogar 2.000 € für das Fold, du hast immer denselben Prozessor, den Tensor G6. Und da haben sie übrigens Apple geschlagen. Will ich mal anmerken?
Weil sie jetzt den ersten 2-Nanometer haben.
Weil sie früher sind. Den 2-Nanometer-Prozessor gebaut haben. Wup, wup.
Ja gut, das ist wie Samsung.
Erster.
Das ist wie Samsung.
Warte,
ich klatsch kurz. TSMC hat das für die Ready gemacht. Ja,
haben das Ready gemacht.
Stark. Der war so gut, der Prozessor, haben sie gesagt, komm, wir machen nur 12 Gig rein, passt schon.
Mit jedem komm, Nanometer, was man kleiner geht, kann man RAM sparen.
Apropos, was ist eigentlich mit dem Preis passiert?
Also der ist gestiegen beziehungsweise nicht gestiegen, je nachdem, wie du es jetzt siehst. Also er ist nicht gestiegen, wenn du dir einfach nur den 256 GB Speicher anguckst. Es fehlen halt jetzt die 128 und das war praktisch immer günstiger. Verstehst du?
Das heißt, 256 wurde nicht erhöht. Es gibt nur das günstigste Modell gibt es einfach nicht
genau,
mehr.
Genau, das ist einfach weggefallen.
Und die höheren, also die nicht Einstiegsmodelle?
Die sind genau gleich teuer geblieben. Ich glaube, das Fold ist vielleicht 100 € teurer geworden. Aber der Rest ist eigentlich gleich geblieben. Aber sie haben halt auch die günstigere Option weggestrichen, was sich für mich immer ein bisschen nicht ganz ehrlich anfühlt.
Also die großen Modelle sind teurer geworden, aber der Speicher wurde minimiert?
Nee. Also wenn du letztes Jahr ein Pixel 10 Pro mit 256 GB kaufen wolltest, hättest du dafür 1.300 € gezahlt. Wenn du es dieses Jahr kaufen willst, das 11 Pro, zahlst du dafür 1.300 €. Ist genau gleich teuer. Aber du hättest letztes Jahr die Möglichkeit gehabt, 1.200 € zu zahlen und weniger Speicher zu haben. Und dieses Jahr ist diese kleinere Speicherversion weg. Und Apple zum Beispiel hat ja den Speicher verdoppelt vor ein, zwei Jahren und den Preis gleich gehalten. Und dadurch fühlt es sich natürlich an, als wäre das Gerät günstiger geworden. Und bei Google ist es gefühlt teurer geworden, obwohl es gleich teuer geblieben ist.
Müssen wir noch mal ganz kurz, dann gibt es auf der Rückseite jetzt die LED, die du auch schon mal angeteased hattest, dass das in Gerüchten war.
Das ist so eine kleine
LED. Das haben sie ein bisschen sich von Nothing abgeguckt, oder wie?
Ja, man wünschte nur, sie hätten sich's wirklich von Nothing abgeguckt, weil dann wäre es vielleicht auch nützlich. Also im Blitz drin ist irgendwie ein kleines Display oder so und es leuchtet auf, wenn du Gemini nutzt, wenn das Gerät auf dem Display auf dem Tisch liegt. Also nur wenn das der Fall ist und du dann Gemini ansprichst, leuchtet es eine kleine LED, um zu zeigen, ja, ich habe dich gehört, wir können reden. Oder wenn ein favorisierter Kontakt dich anruft, kannst du eine von 5 Farben auswählen. Das ist wirklich unfassbar lächerlich also, wenig Informationsgehalt in dieser LED.
Ich frage mich ehrlich gesagt auch, was, also alleine jetzt mal von der Logik her, du legst dein Telefon mit dem Display nach unten. In welchen Situationen macht man das? Wenn man in Ruhe ein Gespräch führen will.
Genau.
So, warum muss es dann jetzt da eine LED geben, dass wenn ich in Ruhe ein Gespräch führen will, dass ich sehe, dass Gemini mir zuhört? Da denke ich mir so, wenn ich mit Gemini irgendwas machen will, kann ich es doch auch kurz umdrehen, kann das kurz nachgucken, recherchieren und dann bin ich wieder bei meinem Gespräch. Jetzt soll selbst in einem Gespräch, wo du sagst, ich möchte jetzt das Display mal nicht sehen, kriegst du trotzdem noch immer wieder eine LED. Das verstehe ich von der Logik irgendwie nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Also bei Nothing kannst du ja zum Beispiel sagen, wenn eine WhatsApp-Nachricht ankommt, leuchtet diese LED einfach durchgängig. Dadurch weiß ich manchmal, wenn ich es aus der Hosentasche raushole oder so oder es irgendwo liegt, gucke ich es kurz an und weiß, ah, okay, gut.
Ja.
Da hat mir irgendjemand wohl geschrieben, gucke ich mir noch an. Aber jetzt ist es ja so, dass nur während eines Anrufs, also ich muss diese LED ernst nehmen oder während mir Gemini aktiv zuhört. Das finde ich beides irgendwie, also ich finde es wahnsinnig komischer Anwendungszweck.
Also ich finde es auch, komisch ist. Ja, oder die haben halt eine Roadmap, wo es noch mehr Funktionen irgendwie mit der Zeit gibt, so Step by Step, wie Apple das gerne macht, dass es einfach langsam, aber sicher irgendwo hinkommt, wo man sagt, das macht irgendwie Sinn. Aber ich habe mich gefragt, also ich habe mich wirklich gefragt, wo dieser Use Case dafür ist, weil ich muss sagen, selbst wenn du eine Benachrichtigung bekommst, also ich würde sagen, wenn es ein Anruf ist, dann kriegst du den ja anyway mit.
Ja,
so, wenn es ein wichtiger
vibriert.
Anruf von deiner Freundin ist.
Ja.
Ne, weißt du, keine Ahnung, du musst mir ins Krankenhaus fahren oder dem Hund geht schlecht oder whatever. So, dann ruft man an, da schickst du dir nicht so eine WhatsApp, hey, ich habe einen Notfall.
Mhm.
Ja, warum soll ich es dann sehen? Ich bin wirklich so an einem Punkt, dass ich denke, das Beste ist eigentlich, Benachrichtigungen komplett auszuschalten und einfach nur, wenn du dran denkst und sagst, jetzt checke ich mal kurz, was abgeht, dann die Nachrichten zu checken, weil wenn was ist, rufen die Leute eh an, oder nicht?
Ja, also wie gesagt, ich finde auch, es löst ein Problem, was niemand hatte. Es ist irgendwie so ein, es ist, glaube ich, so eine Art Feature, bisschen, ne? Was du auf Werbeplakaten, wenn du Google bist, irgendwie so haben willst. So hinten leuchtet es so, comes with Gemini, guck mal, kannst du sogar sehen, dass da Gemini ist. Aber ja, also ich, wie gesagt, ich finde es auch krass nutzlos.
Oder es ist vielleicht so ein Feature für die Zukunft, so Apple Glasses mäßig oder Google Glasses, dass man sieht, wenn du die Umgebung aufnimmst.
Ich dachte mir auch, wenn es jetzt leuchtet, wenn ich filme oder fotografiere, es gibt ja Regionen auf der Welt, wo du rechtlich dazu verpflichtet bist, dass die Kamera ein Geräusch macht, wie Japan zum Beispiel. Wenn du ein Bild machst, wird dein komplett lautloses Telefon laut ein Fotografiegeräusch abspielen, damit du niemanden heimlich fotografierst. Wenn jetzt die LED noch leuchten würde, so wie bei so einer Brille, cool.
Ja.
Vielleicht testen sie da auch die LED schon mal für ihre Brille. Gucken mal, wollen die Preise drücken. Weil ich glaube, das muss eigentlich ein transparentes OLED-Display sein oder sowas, wenn ich so recht drüber nachdenke. Weil es ist über dem Blitz ja eine Art Display. Es kann ja Farben und alles darstellen. Vielleicht ist das technisch ein bisschen komplexer, als man denkt, für was funktional ein bisschen weniger cool ist, als man denkt.
Ja. Spannend sein. Dann habe ich gesehen, du hast noch die Uhr getestet, auch
die
mit
Uhr,
so schönen.
Genau. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich
Google
laufen
Maps.
War damit und das GPS jetzt viel genauer ist und die Uhr ist ein bisschen schneller geworden und sie hat durch einen größeren RAM tatsächlich, bei der Uhr haben sie nicht gespart, da hat man jetzt 50% mehr RAM, also jetzt 3 GB, läuft jetzt Gemini lokal auf der Uhr und da muss ich echt sagen, richtig gut. Richtig schnell war das im Hands-on. Wirklich so, dass du dachtest, krass, so schnell läuft es nicht mal auf dem Telefon. Also die Uhr ist eigentlich cool. Es sieht zwar aus
wie ein
kleines
Upgrade. Aber da leuchtet keine LED auf.
Die hat keine LED, nix.
Nicht wie bei Garmin.
Das ist echt schade. Also ich trage die jetzt hier und das war so, ich muss was leuchten. Da war ich so, oh, ich habe keine LED mehr.
Aber sagen wir mal, bei Garmin ist das doch eine extra LED oder ist das das Display?
Nee, ist eine extra LED.
Natürlich.
Ja.
Ich meine, warum auch das ganze Display einfach nehmen und das beleuchten?
Das ist viel heller, die LED. Das ist, als wären das irgendwie 8000 Nit oder so.
Wo ist denn deine Garmin? Trägst du
die
noch?
Ja, jetzt gerade nicht, weil ich jetzt die Pixelwatch teste, aber bis gestern habe ich die Garmin getragen.
Und hast du jetzt gesehen, ich schweife nochmal ganz kurz ab, MKBHD trägt auch keine Apple Watch mehr, der trägt jetzt auch das Whoop, ne? Hast du gesehen?
Der ist jetzt voll drin. In jedem Video und er redet nicht drüber.
Ja, er hat im Podcast drüber geredet und da habe ich auch nur gedacht, wow, 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 wow.
Ja, ja, hat er doch gemerkt, dass es gut ist.
Ich bin mal sehr gespannt, wo das hinführt, aber ich habe gedacht, krass, der war ja immer der Verfechter der Apple Watch mit den Ringen und diesem ganzen Thema.
Wir haben immer nur schlecht über das Buch geredet, aber niemand hat es je getragen und wir beide haben immer gesagt, wenn er es doch mal tragen würde, es wäre für ihn doch eigentlich voll interessant. Jetzt trägt er es und sagt nichts dazu. Wir werden sehen, ob so ein Langzeit-Review oder sowas kommt.
Da kommt 100% kommt dazu ein Video. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was das für ein Video wird, ob das, Wir warten es mal ab. Es ist auf jeden Fall jede Menge passiert. Das heißt, wir haben, denke ich, heute auf jeden Fall auch einen längeren Podcast. Ich weiß nicht, haben wir noch was vergessen beim Google Pixel-Thema? Irgendwas, was wichtig ist?
Noch. Und zwar bei der Kamera kann man jetzt so Looks auswählen. Aber die Looks sind nicht so, es sieht mehr retro aus, schwarz-weiß. Gibt's auch. Aber die eigentliche Sache, und das ist echt cool, ist, man kann sagen, wie die Kamera das Bild verarbeitet, im Sinne von wie viel Schärfe, wie viel Kontrast, Schatten, sind sie hochgehoben oder sind sie dunkel? Und das ist ja was das iPhone sich viel gefallen lassen muss, dass die Bilder immer so hochgeliftet sind. Und beim Pixel war es auch was, wo ich gesagt habe, in den letzten Generationen immer Gesichter so nachgezeichnet, so scharf, immer alles HDR. Und jetzt kriegen wir die Kontrolle zurück und können sagen, ich will ein natürliches Processing oder ein bisschen so einen dramatischeren Look wie früher.
Ja, da muss ich jetzt leider kurz auch den Weg zurück machen zu deinem Google Tensor 6 2 Nanometer Thema. Apple hat ja schon die fotografischen Stile langer Zeit. Das ist genau das Gleiche.
Nee, du hast ja keinerlei Einfluss auf die Bildnachschärfung bei den fotografischen Stilen. Du hast eben nur so ein bisschen mehr Kontrast,
klar kannst du die Schärfe rausdrehen. Nee, klar kannst du die Schärfe rausdrehen.
Nee.
Doch, das ist das Gleiche.
Nee, ist eben nicht das Gleiche. Das bei Apple ist es mehr
liebe
so eine Art Filter.
Lieber Zuhörer, Zuschauer, möglicherweise gefährliches Halbwissen von einem von beiden von uns. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gleiche Produkt
ist. Bei Apple hast
oder
du sogar in der RAW-Datei noch Schärfung, weil die Pro-RAW-Dateien immer verarbeiten. Und das ist immer schon baked in, selbst in der RAW-Datei. Dann ist es dezenter.
Aber wir reden nicht über RAW, wir reden über die fotografischen
Stile. Aber ich will, um zu verdeutlichen, dass sie es machen, sagen, dass sie sogar in der RAW-Datei nachschärfen, wo sie es ja eigentlich nicht tun sollten. Und dass sie in den normalen Bildern es schon auch machen.
Das werden wir nochmal zur nächsten Folge double-checken. Aber ich denke, es werden auch schon einige von den Zuschauern, Zuhörern das double-checken und in die Kommentare schreiben. Da können wir auch reingucken. Ich hatte nur das Feature in dem Video gesehen, dachte so, das sieht mir auch vom UI sehr, sehr stark nach fotografischen Stilen von Apple aus.
Es gibt eben beides. Es gibt eben diese Looks, die man so durchswipen kann. Die sind ein bisschen wie die fotografischen Stile. Nur, dass man zum Beispiel auch sagen kann, Filmkörnung kannst du drauf machen, wie bei so einer Fuji-Kamera. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann gibt es eben zusätzlich diesen Aspekt des Processings. Und der ist dann auch baked in. Also bei Apple kannst du ja im Nachhinein sagen.
Wo stellst du den denn ein?
Also das eine ist so links-rechts swipen, das andere ist so von oben nach unten. Das ist auch ein bisschen kompliziert.
Also es ist im gleichen UI, was du im Video gezeigt hast?
Ja, aber eben ein bisschen komisch. Also du hast das Standardprofil und das Standardprofil kannst du nochmal anpassen. Und dann hast du aber diese ganzen Profile. Also es sind Profile
in
Profilen.
Das heißt, es ist quasi on top sozusagen auf die fotografischen Stile gibt es noch eine weitere Ebene, die möglicherweise dann bei Apple nicht da ist. Müssen wir nochmal checken, weil ich das Google nicht getestet habe.
Bei Apple kannst du die fotografischen Stile im Nachhinein auch ändern. Die werden zwar beim Auslösen berücksichtigt, aber du kannst im Nachhinein sagen, Bernstein war es jetzt nicht so bei dem Bild, ich will doch lieber natürlich. Und das geht beim Pixel nicht, was du fotografierst, was du kriegst. Aber das Processing ist dann eben auch anders. Also die Schatten sind dann halt auch einfach dunkel in dem Bild und dann sind die in Anführungszeichen verloren. Dann kriegst du die auch nicht mehr hell.
Mhm.
Und ich glaube, das ist was die
spannend.
Leute sich schon wünschen. Also das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, wo auch Apple hoffentlich so beim nächsten iPhone, ich würde eben sagen, sie haben es nicht, so dass sie beim iPhone sagen, viele wollen ja das, viele nutzen schon so Drittanbieter-Apps wie Leica Lux oder Hi irgendwas. Und dass das dann geht, ich finde es mega cool. Mal schauen.
Ich gucke mir das auch nochmal an, ob das gleiche Features sind oder ob Google da einen Schritt weitergegangen ist. Ich bezweifle es, aber ich lasse es mal im Raum stehen, wir lassen uns mal überraschen. Sobald dann auch dein Review da ist, wirst du es sicherlich auch ein bisschen tiefer testen und zeigen. Ich habe es jetzt nur in deinem Video gesehen und glaube ich von The Verge oder so, da habe ich gedacht, okay, das ist ähnlich, beziehungsweise möglicherweise gleich. Checken wir aus. Haben wir noch irgendwas vergessen beim Google Pixel, worüber wir sprechen sollten?
Nö.
Nö. Dann können wir nämlich weitergehen. Wir haben ja einige Themen heute. Und zwar, das nächste Thema ist ja deine Lieblingsfirma. Du bist ja einer, der auch gerne mal eine Brille von dieser Firma trägt.
Lange nicht mehr getan. Und
das ist. Ich muss dich manchmal ein bisschen aus der Reserve locken.
Nicht meine Lieblingsfirma. Hiermit sage ich, dass von allen Firmen ich Meta mit am wenigsten mag.
Ja, das ist irgendwie so ein Trend irgendwie. Das hat sich irgendwie in die Richtung entwickelt. Wir müssen über Meta sprechen, weil Mark Zuckerberg hat, nachdem er einen Kampf auf so einer komischen Plattform über dem Meer gegen einen anderen, wie heißen denn nochmal diese Käfigkämpfe? Wie heißen denn? Er hat so einen, glaube ich, Jiu-Jitsu-Kampf oder whatever, MMA-Kampf gegen so einen anderen Profi gemacht. Das musst du dir auch nochmal angucken. Und man sieht wirklich, dass der Profi, der macht so 30% von so Kampf. Und Zuckerberg versucht, ihn da zu bearbeiten, um zu zeigen, ich bin der krasse Kämpfer. Und es ist wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Solltest du dir nochmal anschauen, wo man sieht, er versucht da irgendwie der krasse Typ zu sein. Auf jeden Ja, das musst du dir nochmal anschauen. Das fand ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Das andere ist, er hat ein Manifest veröffentlicht, was er ja schon gerne öfters mal gemacht hat. Das sind 6500 Seiten. Die habe ich mir auf der Fahrt von Berlin zu meinen Eltern nach Bremen vorlesen lassen von Grok AI im Auto, Deutsch auf Deutsch übersetzt, und musste aufpassen, dass ich nicht einschlafe, weil es war sehr, sehr interessant. Also das ist jetzt, sage ich mal, ein bisschen Humor dabei. Im Prinzip hat er gesagt, dass entsprechende Modelle offen sein sollten, für alle verfügbar sein sollten, dass zum Beispiel Meta als auch andere ChatGPT nutzen können für Destillation, haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, dass man die Möglichkeit hat, quasi ein großes Modell runter zu destillieren auf ein kleineres, was dann lokal laufen kann. Das heißt im Prinzip, dass andere Anbieter dann auch diese KI anbieten können und dass das sozusagen dann für alle verfügbar ist. Der Ton ist ein bisschen, du hast es glaube ich nicht gelesen, deswegen fasse ich mal so ein paar Punkte zusammen. Der Ton ist so ein bisschen in die Richtung, wie es auch mit Facebook damals losging, dass er gesagt hat, Facebook ist für alle kostenlos und da, weil es die Menschen zusammenbringen soll, weil es connecten soll, weil überall auf der Welt man miteinander sozusagen in Kontakt treten soll. Und ich würde sagen, das Manifest geht in eine ähnliche Richtung und ich finde es, also er sagt dann zum Beispiel, the future is for everyone, so, das ist quasi ein bisschen die Überschrift von dem Ganzen. Und will sozusagen die Machtverteilung von KI ein bisschen gleicher machen, dass alle in irgendeiner Weise davon profitieren können.
Darf ich mal anmerken, was ich da denke, wenn ich das höre?
Ja, natürlich.
Deswegen sage ich das. Habe ich das Gefühl, das würde er nicht sagen, wenn er mit seiner KI ganz vorne mit dabei wäre. Dann würde er sagen, nein, nur wir können die Privatsphäre sicherstellen. Wir dürfen, wenn wir das Modell mit anderen teilen, dann gefährden wir da mit firmeninterne Geheimnisse und die Sicherheit unserer Nutzer. Und jetzt, wo ihre KI nicht so ankommt, aber die viel Geld reinstecken, ist er so, ich finde, jede KI sollte von jedem verwendet dürfen. Auch wir sollten die von den anderen verwenden dürfen. Ich glaube, Mark Zuckerberg hat das Gefühl, ein weiteres Mal die Party verpasst zu haben. Damals bei iOS wurde er auch viel eingeschränkt und eingesperrt und sie haben immer versucht, sich durchzuwieseln. Bei Facebook haben sie viele sketchy Sachen gemacht. Keine Frage, ich nutze WhatsApp, ich nutze Instagram, ich nutze viele Meta-Produkte und bin auch grundsätzlich zufrieden damit, wie sie funktionieren. Ich bin nur immer nicht damit zufrieden, was für Werte dahinter stehen. Aber es ist eigentlich wild, dass du dir von Grok das Meta-Manifest vortragen lässt. Das ist, Peter Thiel hat das gefallen, was du da gemacht hast. Daran arbeitet er hart, dass sowas passiert. Das sind die kleinen Siege, die da gefeiert werden.
Das Wichtigste ist natürlich, dass ich es gelesen habe, weil wir müssen natürlich drüber reden.
Ja.
Und es ist halt das Problem, finde ich, bei Meta immer das, was anderes quasi propagiert wird, als was, wo man denkt, was im Hintergrund eigentlich läuft. Das ist, glaube ich, das, was alle so ein bisschen mit Meta verbinden. Ja,
der sagt, das eine macht das andere. Ich glaube, das ist genau das.
Ja, genau. Und das finde ich so ein bisschen schwierig daran. Ich finde grundsätzlich, es gibt schon viele Punkte da drin, wo ich sagen würde, ja, ich finde die Punkte gut, die er nennt. Bloß, wie du schon sagst, es sind fast keine Punkte da drin, die irgendwie schlecht für Meta sind. Es ist eigentlich alles Punkte. Hm. Es klang für mich weniger nach einem Manifest für die Welt, sondern es klang eher wie eine, ich werde es mal hart gesagt, Werbeveranstaltung für die Investoren von Meta. Hm. Zu sagen, hey, wir investieren gerade so viel in KI und das wird sich lohnen. Hm. So, dass so ein bisschen dieser Swing kam so ein bisschen mit, weil auch, sag ich mal, diese Offenheit, dass es eine generelle Offenheit geben sollte, dass sozusagen alle das verfügbar haben. Wenn man sich dann Metas Actionplan anguckt, wie die zum Beispiel die Datencenter bauen, da gab es eins in Louisiana, wo die über 500 Geheimhaltungsvereinbarungen, wollten so weit wie möglich mit dem Projekt kommen, bevor die Öffentlichkeit, die Leute, die da leben, mitbekommen haben, dass dieses Datencenter gebaut wird. Und dann denke ich mir so, das passt halt einfach nicht zu dem Manifest und das, was er da sagt. Das sind diese, wo man sagt, da läuft im Hintergrund eine ganz andere Story. Und das verstehe ich einfach nicht, dass diese Unglaubwürdigkeit, die dann immer größer wird, weitergeführt wird, dass er das, also dass er das nicht kapiert und adressiert. Das verstehe ich nicht.
Ja, ich meine, mit den Meta-Brillen ist ja eine ähnliche Situation. Ich glaube, die kamen raus und alle fanden das eigentlich sogar erstmal cool. Da waren schon von Anfang an Stimmen, die gesagt haben, oh, eine Kamera im Gesicht von Meta, weiß nicht. Aber zu der Zeit stand Meta ein bisschen besser da. Es war alles ein bisschen, der war ein bisschen entspannter ja auch mal eine Zeit lang. Da war dieser Beef mit Elon Musk und so und Mark Zuckerberg war irgendwie auf der richtigen Seite, bla bla. Und jetzt haben die den aber komplett verloren schon wieder und alle sagen, oh, geh mir weg mit diesen Creep-Brillen, das tragen nur Stalker und so. Die haben es komplett geschafft, auch schon wieder das irgendwie an die Wand zu fahren, sodass jetzt, glaube ich, auch Apple und Google ernsthaft drüber nachdenken, wollen wir so eine Brille überhaupt noch rausbringen? Die Leute hassen es. Oder sollten wir vielleicht mal so eine Brille ohne Kamera rausbringen? Das ist ja meine Idee. Startet einfach mal rein mit einer AI-Brille, keine Ahnung, hat einfach mal keine Kamera oder macht halt zwei Modelle, eine mit Kamera, eine ohne und schaut, welche besser läuft. Das kann so schwer nicht sein. Ja, also was auch immer die anfassen, es wird früher oder später, wird es irgendwie schlecht.
Du hattest das eben schon ein bisschen angesprochen. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, den man vielleicht nochmal rausstellen sollte. Es ist, glaube ich, wirklich, was du auch gesagt hast, die Angst von Mark Zuckerberg, einen Trend zu verpassen. Das hat man ja schon was haben wir gehabt? Das Metaverse, was ja, glaube ich, jetzt inzwischen irrelevant ist, mehr oder weniger.
Ja.
Mit Instagram, WhatsApp, VR, das waren ja unfassbar viele so Angst-Approaches von ihm, auch bei Snapchat, wo er unbedingt Snapchat kaufen wollte. Das heißt, das treibt ihn immer irgendwie an und ich glaube, da ist auch ein großer Unterschied, den man bedenken sollte, den sowohl Apple als auch Google nicht haben und den OpenAI ja versucht auch sozusagen sich da besser aufzustellen, ist, dass Google als auch Apple ja Hardware haben, wo sie die Distribution für KI zur Verfügung stellen können als ein weiteres Feature von dem Gesamtportfolio. Und das ist bei Meta, finde ich, sehr, sehr schwer zu sehen. Was ist da deren Distribution? Also wo findet das statt? Und da sehe ich so ein bisschen, glaube ich, die Problematik für Mark Zuckerberg, dass er so einen Druck macht, dass er quasi partizipiert von diesen starken Modellen, weil Apple und Google können aber sagen, okay, also Google hat Gemini, aber könnte theoretisch auch sagen, ja, wir bieten Claude und ChatGPT jetzt auch in unseren Produkten an, haben damit die Distribution sofort am Start. Mhm. Für Meta wird das deutlich schwieriger.
Ja, klar. Also wer würde auch in WhatsApp Claude dann nutzen oder so, ne? Also auf einem iPhone. Also es ist sehr verschachtelt. Also eigentlich dachte ich erst, sie stehen ganz gut da beim Thema KI, weil sie auf jeden Fall früher am Start waren als Apple und direkt auf Open Source gesetzt haben. War eigentlich irgendwie ein guter Start. Irgendwie haben sie es dann verpasst. Ich muss auch sagen, auf den Brillen, die KI läuft eigentlich auch gar nicht so schlecht. Die haben dann nur auch wieder angefangen, eben so Verzweiflungstaten zu machen, wie, ja, die durften in der EU dann nicht die Produkte nutzen, weil sie da direkt angefangen haben, auf Nutzerdaten trainieren zu wollen. So, das war auch schon wieder so. Sie wollten direkt auf Nutzerdaten und Chats trainieren. Hätten sie mal lieber nicht gemacht. Und dann wollten sie ihre eigenen Mitarbeiter noch nutzen, um ihre Programme zu trainieren. Und das war halt zweimal blöd. Und jetzt stehen sie wieder in so einer Situation, wo man sagt, oh, also das will man nicht, diese KI.
Und man versteht ehrlich gesagt auch, also ich verstehe es nicht. Ich muss ja gezwungenermaßen WhatsApp mit dem einen oder anderen nutzen. Da fände ich zum Beispiel, ich meine, warum kriegen die es nicht hin? Zusammenfassung, wo ist was? Also die Implementation jetzt von der Meta AI in WhatsApp finde ich Katastrophe.
Das ist halt so ein Chatfenster, also, mit dem du reden kannst, ja.
Ja, also das könnte man ja sehr viel schöner schon implementieren, dass die Leute dann sagen, ah cool, ich nutze das, weil es einfach gut funktioniert. Da findet ja gar nichts statt. Also,
eigentlich blöd, ne? Es gibt ja auch inzwischen echt viele Videos und Memes, wo Leute so mit ChatGPT reden auf Instagram.
Ja.
Also so Creator, die als Content haben, wie sie mit AI reden, hätten die das direkt integriert in die Instagram-Story-Funktion oder so. Wäre es ja cool vielleicht gewesen oder so. Die hätten ja die Plattform gehabt. Ja, keine Ahnung.
Das ist aber übrigens das, was hattest du auch noch kurz angesprochen, das ist halt das Problem von Meta, finde ich, grundsätzlich, ist, dass alles, was in irgendeiner Weise cool ist bei Meta, ist nicht von Meta. Die haben bei den Brillen auf Ray-Ban gesetzt. Das war der Entry Point, dass man gesagt hat, irgendwie eine coole Brille. Warum? Weil es halt eine Legende ist, diese Brille. Also die ganzen, die Fassungen, das sind ja sehr, sehr, die sind sehr lange am Markt, alle finden die toll. Und Meta hat sich da einfach sozusagen mit reingepackt. Und das Gleiche ist wieder bei Instagram. Wir finden Instagram schon von Anfang an toll, aber das war ja nicht, weil Meta das erschaffen hat.
Und auch die Story-Funktion ist halt Snapchat, ja. Ja,
ja.
Es stimmt leider.
Ja.
Die nehmen, ja.
Aber
irgendwie sind sie sehr erfolgreich, irgendwie auch nicht. Es ist echt skurril, ne? Aber wo sie meiner Meinung nach wirklich mal Vorreiter werden könnten, weil sonst haben sie bald schon wieder eine neue Konkurrenz an der Backe, ist Kennzeichnung. Deutlich Sachen kennzeichnen.
Guter Punkt.
Sachen kennzeichnen, die KI sind. Das ist was mit einer ihrer größten Plattformen, die existiert. Wenn die in WhatsApp immer, wenn du ein KI-Bild geschickt bekommst, sofort ein Badge einblenden würden mit KI manipuliert, in Instagram Bilder deutlich, nicht so ein bisschen klein oben mit KI-Creator und dann schwupp, geht es auch schon weg. Ne? Das taucht ja nicht mal durchgängig auf. Das kommt so rein und geht wieder weg. Das beachtest du gar nicht. Wenn die mal anfangen würden, klar Sachen zu kennzeichnen, wäre es super. Und da kommen wir zu unserem zweitliebsten Thema der EU. Die hat nämlich jetzt die Kennzeichnungspflicht veranlasst. Und jetzt müssen KI-Bilder und KI-Videos sichtbar im Bild drin gekennzeichnet werden als KI. Und wenn du es nicht machst, droht dir nicht mal eine Vorwarnung. Du kriegst direkt bis zu 14 oder sogar 15 Millionen Euro Strafe. Und das finde ich super. Eine schöne Sache.
Und es hat auch schon eine Firma, glaube ich, umgesetzt, CMF oder wie die heißen?
Genau, CMF hat direkt gedacht, das ist ja cool.
Die haben ja auch, muss man sagen, eine Werbung gemacht, wo man sagen würde, warum macht ihr das? Die haben ja irgendwelche KI-Menschen entwickeln lassen.
CMF, ich weiß nicht, ob die Werbung gesehen hast. Von Nothing, und die haben neue Kopfhörer rausgebracht. Ich halte sie in die Kamera, und hier sind sie. Und diese Kopfhörer haben die mit einer kompletten KI-Werbung beworben und es auch gekennzeichnet. Aber die Leute hätten es auch ohne gesehen.
Gekennzeichnet, aber so ultra klein. Das konntest du fast, also das liest sich kein Mensch durch.
Ja, hat jetzt auch, glaube ich, Bündnis Sarah Wagenknecht hat auch irgendwie ein Wahlplakat gehabt, wo auch Friedrich Merz irgendwie drauf war, irgendwie in einem Boxring oder so, wie er am Boden liegt. Und da war auch an der Seite so diese Kennzeichnung ganz klein. Da war ich auch schon so, oh, also wenn die Kennzeichnung jetzt so klein ist und so irrelevant, dann bringt es uns auch nicht viel. Ich finde, es muss schon sichtbar sein.
Ich finde auch für mich ist ein bisschen die Frage, wenn jetzt diese Möglichkeit da ist, zu kennzeichnen und das dann auch zu nutzen nach dem Motto, wir verarschen euch nicht, ihr könnt es sehen, es ist KI generiert, so, das ist ja im Endeffekt darum, wo es geht, dass du einfach weißt, okay, das ist nicht real gewesen.
Ja.
Da fragt man sich halt, welche Firmen können das eigentlich wirklich machen, ohne dass man denkt, das passt nicht zu der Firma. Weil ich finde, es können relativ wenig Firmen sich das erlauben. Das gibt einen riesen Backlash schon bei CMF, wenn ich da so geguckt habe, was die Kommentare sind unter dieser Werbung. Die Leute fanden das überhaupt nicht cool.
Nee, gar nicht. Niemand fand es cool. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Als Firma hast du die Möglichkeit, entweder du nutzt jetzt KI und du kennzeichnest es und deinen Nutzern ist es irgendwie egal. Ich glaube, Vielmann oder so, oder ProOptik irgendwie so, also ich glaube, viele von denen nutzen KI-Werbung, aber die haben ja so Plakate wirklich im Schaufenster hängen von KI-Menschen, die KI-Brillen tragen. Und ich denke mir immer, was bringt's mir? Diese Brille existiert so nicht und dieser Mensch auch nicht. Ja. Nichts daran ist echt. Wenn die jetzt unten so hinschreiben würden, KI-generiertes Bild, wäre es vielleicht den Leuten, die vorbeilaufen, egal. Aber wenn du dann genauer hinguckst, würdest du dir denken, was soll der Scheiß, bringt mir ja gar nichts. Und das ist eigentlich super. Voll. Die EU-Regel verhindert ja nicht, dass du KI nutzen kannst. Sie macht es nur unattraktiver. Es ist wie so Inhaltsstoffe. Da ist Glutamat drin. Steht einfach nur drauf, so sehr groß. Und das ist ja eigentlich gut.
Auf jeden Fall. Ich sehe nur ein bisschen eine Schwierigkeit, die ich in diesem Thema sehe, ist die Unterscheidung, weil ich schon sagen würde jetzt, das gilt ja im Übrigen nicht nur für Bilder, sondern es gilt ja auch für Texte. Claude wird, ich glaube, die sind ja, Anthropic sind einer der ersten, die quasi gesagt haben, sie werden jetzt quasi so ein unsichtbares Wasserzeichen in die Texte auch rein implementieren. Und es ist ja derzeit so, ich sag mal, alle Vorreiter, die viel damit arbeiten, wissen wir ja auch beide, dieser Bindestrich, den kein Mensch mehr benutzt.
Simpel. Ja.
Ja, der ist im Moment ja unsere Kennzeichnung. Wenn ich von Kunden 8-seitige PDFs für einen halbe Stundentermin bekomme, dann kann ich an dem Bindestrich sehen, die haben der KI gesagt, bitte schreib mal zusammen, was alles erledigt werden soll und haben es nicht doppelt gecheckt. Mhm. Das ist ja im Moment unser Wasserzeichen für alle, die, sag ich mal, in dem Game sind, dass man sieht, wenn du eine Mail kriegst mit so einem Bindestrich, dann weißt du, das wurde per KI generiert. Und Claude macht das ja jetzt sozusagen, dass es in den Text reingeht. Das heißt, es kann theoretisch wie eine API ausgelesen werden von Mail-Programmen zum Beispiel, um dann zu sagen, hey, du hast gerade einen Text bekommen, der ist nicht geschrieben worden. Ich finde nur ein bisschen die Schwierigkeit, und da interessiert mich deine Meinung zu, weil bei Fotos zum Beispiel, wenn du jetzt ein Foto machst von dir und im Hintergrund läuft jemand durchs Bild, den du rausradierst, oder du machst per KI-Eingabe bei Gemini, kannst du sagen, stell ein bisschen die Helligkeit runter, mach ein bisschen kleine Bearbeitung. Und das gilt dann als KI-Kennzeichnung, finde ich es auch nicht fair gegenüber der Person, weil im Endeffekt hat sie ja eine Fotobearbeitung vorgenommen, die früher ja auch in Ordnung war.
Ich glaube, es gibt einen Unterschied, oder? Zwischen KI mit KI bearbeitet und mit KI erstellt. Ich glaube schon, dass da nochmal ein Zwischenschritt existiert. Weil die Kennzeichnung ist aktuell ja noch ein bisschen so up to you. Die haben da einen regelrechten Fließtext hingeschrieben, was jetzt da gemacht wurde. Kannst du machen. Kannst sagen, Person im Hintergrund entfernt durch KI, und dann wäre es rechtlich fein.
Fein, ja.
Aber
das heißt, es gibt dann nochmal so AGBs unter dem Bild.
Genau. Im Bild drin. Das ist ja das Ding.
ich find, da ist ja schon die Schwierigkeit.
Ja, das ist natürlich ein bisschen hässlich, klar, so einen Text da reinschreiben zu müssen. Aber ich glaube, es geht halt viel darum, Missinformationen erstmal einzudämmen. Und deswegen finde ich diesen ersten Schritt eigentlich schon schön. Ich finde es crazy, dass der jetzt erstmal an uns Nutzer abgewälzt wird und erst im Dezember, glaube ich, dann die Firmen Sachen reinbaken müssen, wie Google, ChatGPT und so weiter, dass das offensichtlich ist. Weil bis jetzt ist es ja erstmal auf die Nutzer und die Firmen abgewälzt worden.
Ich finde es grundsätzlich super. Ich sehe nur ein bisschen die Problematik, und da weiß ich nicht, wie man das klar unterscheiden kann. Wenn du zum Beispiel Texte hast und du hast und ballerst den bei Claude rein und sagst sozusagen Rechtschreibung, Kommasetzung und so weiter, dann wird ja auch das reingebacken, obwohl du es möglicherweise selber geschrieben hast und vielleicht nur kleine Änderungen gab. Ich finde die Schwierigkeit zu unterscheiden, du kriegst gleich das Label drauf, bumm, weißt du, und hast aber eigentlich nicht das von der KI schreiben lassen, sondern nur leichte Verbesserungen. Da finde ich, ist schwierig, eine Differenzierung herzustellen, weil dann wirst du ja nicht mehr, die Korrektur wirst du ja nicht mehr über ChatGPT oder Claude machen, weil halt in den Text das reingebacken ist, und dann denkt der, gegen dem du das schickst, der sagt dann, ja toll, Joel hat mal wieder von KI die E-Mail beantworten lassen. Ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, wir wissen noch nicht, wie sich das Ganze ausspielt. Im Moment ist das, glaube ich, eher auf den geschäftlichen Part, also wenn Journalisten quasi Texte generieren. Private Bilder sind, glaube ich, noch okay, aber ich würde jetzt erstmal vielleicht den generellen Schritt anschauen und vielleicht auch die Zuschauer, Zuhörer fragen, wie seht ihr das Ganze? Findet ihr das gut, dass es gekennzeichnet wird? Findet ihr das schlecht? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare.
Yes, schreibt's rein. Und dieser Podcast wurde nicht mit KI erstellt.
Noch nicht.